Herzlich willkommen zu True Crime Geschichten weltweit. Es ist März im Jahr 2004. Die amerikanische Tageszeitung Wichita Eagle bekommt eine verschlüsselte Nachricht. Auf dem Umschlag steht der Absender Bill Thomas Kilman. Die Tageszeitung veröffentlicht die Nachricht nicht, sondern gibt das Ganze ans FBI weiter. Denn neben der verschlüsselten Nachricht lagen noch Fotos in dem Umschlag. Fotos von einem ungelösten Mord an einer Frau aus dem Jahr 1986. Das FBI geht davon aus, dass es sich um den BTK-Killer handelt. Der Absender war ja Bill Thomas Kilman, aber eigentlich steht BTK für Blind Torture Kill, also Fesseln, Foltern, Töten. Denn das war die Vorgehensweise bei mehreren Morden. Was waren das für Morde? Zwischen 1974 und 1991 wurden im US-Bundesstaat Kansas mindestens 10 Menschen grausam ermordet. Es fing an am 15. Januar 1974, ebenfalls in Wichita, wo auch der Brief ankam. Das Ehepaar Joseph und Julie Otterio wurden in ihrer Wohnung ermordet. Auch 2 ihrer 5 Kinder, die anderen waren zu der Zeit gerade noch in der Schule. Der Täter erdrosselte die Eltern und den Sohn Joseph Jr., der 9 Jahre alt war. Dann nahm er sich die Tochter Josephine, sie war 11 Jahre alt. Er trug sie in den Keller, fesselte sie und legte ihr ein Seil um den Hals. Dann erhängte er sie. Als der Mörder sie dann sah, erregte es ihn. Er befriedigte sich dann selbst, aber nicht an der Leiche des Mädchens. Die Polizei findet neben dem Körper noch Spermaspuren. Ein paar Monate später, im April 1974, sucht er sich dann das nächste Opfer. Ihr Name ist Catherine Bright und sie ist 21 Jahre alt. Der Mörder hat sie beobachtet und als sie nicht da war, brach er in ihr Haus ein und hat sich in ihrem Schlafzimmer versteckt. Gegen 14 Uhr kam sie dann nach Hause. Aber sie war nicht allein. Ihr Bruder Kevin war mit dabei. Damit hatte der Mörder nicht gerechnet und er musste improvisieren. Er sprintete aus dem Raum und bedrohte beide mit einer Waffe. Er erzählte die Story, dass er auf der Flucht sei, ein Auto, Essen und Geld brauche und nach New York will. Er zwang dann beide ins Schlafzimmer zu gehen und Kevin sollte dann die Hände und Füße seiner Schwester Catherine fesseln. Dann sollte Kevin in ein anderes Zimmer gehen. Dort wollte der BTK-Killer auch ihn fesseln. Allerdings war er dabei nicht ganz so erfolgreich. Kevin konnte sich befreien und griff den Mörder an. Fast kam er sogar an die Waffe des Mannes. Der Mörder gewann den Kampf aber und schoss 2-mal auf Kevin. Dann ging er wieder rüber zu Catherine. Aber auch sie wollte nicht kampflos aufgeben. Er versuchte, sie zu strangulieren, aber sie wehrte sich so sehr, dass er dann seinen Plan ändern musste und stach mehrfach in den Bauch der Frau. Unglaublicherweise war ihr Bruder Kevin noch nicht tot. Er konnte entkommen, rannte ein paar Straßen weiter zu seinem Auto und suchte nach Hilfe. Catherine Bright wurde mehrfach notoperiert, bekam einige Bluttransfusionen, aber sie starb im Alter von 21 Jahren an ihren Verletzungen. Ihr Bruder Kevin überlebte. Dann passierte 3 Jahre nichts. Aber am 17. März 1977 entschied der BTK-Killer wieder zuzuschlagen. Er hatte eine Frau namens Cheryl in einer Bar kennengelernt und wollte sie nun zu Hause aufsuchen. Aber sie war nicht da. Also streifte er etwas durch die Nachbarschaft und traf auf einen kleinen Jungen namens Steve. Er sprach den Jungen an, holte ein Foto von seiner tatsächlichen Frau und seinem Sohn raus und fragte den 5-jährigen Steve, ob er die beiden kennen würde. Der Junge verneinte. Dann ging der Junge nach Hause. Der Mörder folgte ihm und klopfte an die Tür. Steve öffnete ihm. Er stellte sich als Detektiv vor, der nach den beiden Personen suchen würde und der Junge ließ ihn dann auch ins Haus. Neben Steve waren noch 2 weitere kleine Kinder zu Hause und deren Mutter Shirley Vian. Der Mörder machte erstmal den Fernseher aus und verdunkelte den Raum. Dann kam die Mutter aus einem der Räume. Der BTK hatte eine Waffe dabei und schickte die Kinder ans Badezimmer und schloss sie dort ein. Die Mutter hatte Panik, aber der Mörder konnte sie beruhigen und sagte ihr, dass es nicht um eine Vergewaltigung gehe. Er brachte ihr sogar ein Glas Wasser und rauchte eine Zigarette mit ihr zusammen. Während die Kinder im Badezimmer schrien, fesselte er Shirley. Er nahm eine Kordel, legte sie um ihren Hals und zog so lange zu, bis sie tot war. Dann wurde er durch das Klingeln eines Telefons gestört und verließ die Wohnung. Die Kinder ließ er in dem Badezimmer zurück. Neben der Leiche wurden Spermaspuren später von der Polizei gefunden. Shirley war erst 24 Jahre alt und hat ihren Mann Richard und die 3 kleinen Kinder hinterlassen. Der Mann wird nicht gefasst. Vorerst. Und das störte nicht nur die Polizei und die Menschen in den USA, sondern auch den Mörder. Als er nach den Morden an Catherine und Shirley immer noch nicht gefasst wurde, meldete sich der Mörder selbst bei einem lokalen Fernsehsender. Er fragte in einem Brief, wie viele muss ich noch umbringen, bis mein Name endlich in der Zeitung erscheint. Außerdem lag in dem Päckchen noch ein Gedicht über die Opfer und darunter eine Unterschrift mit den Buchstaben BTK. Also er gab sich selbst den Namen, machte dem Sender sogar Vorschläge, wie sie ihn nennen sollten. Also zum Beispiel BTK-Würger oder eben BTK-Killer, so wie er dann ja auch tatsächlich genannt wurde. Bis zum nächsten Mord dauerte es dann nicht lange. Im selben Jahr, also 1977, war er besessen davon, eine Frau zu stalken. Ihr Name war Nancy Fox und sie war 25 Jahre alt. Am 8. Dezember schnitt er dann die Telefonleitung zu ihrem Haus durch und brach ein. Er wartete im Haus, bis Nancy aus einem Schmuckladen nach Hause kam. Er hatte sie schon länger beobachtet und wusste, dass sie alleine lebte. Er hatte wieder eine Waffe dabei und erzählte Nancy, dass er sie vergewaltigen wolle. Sie sollte sich selbst zum Teil im Bad ausziehen, dann sollte sie zu ihm ins Schlafzimmer kommen. Er fesselte sie und zog sich selbst aus. Dann würgte er sie und gestand ihr, dass er der BTK-Killer sei und was er schon alles in der Vergangenheit gemacht hatte. Neben der Leiche wurden dann wieder Spermaspuren gefunden. Einen Tag später fuhr der Mörder zur Arbeit und rief von einer Telefonzelle aus bei der Polizeistation vor Ort an. Er nannte Nancys Namen und ihre Adresse. Dann ließ er den Hörer einfach hängen und verschwand. Die Polizei hat Nancy dann erwürgt in ihrer Wohnung gefunden. Es gab mehrere Aufnahmen von der Stimme des BTK-Killers, aber die Polizei hat nie eine Übereinstimmung gefunden. Etwas später, Anfang 1978, schickte der BTK-Killer ein sarkastisches Gedicht an die lokale Zeitung Wichita Eagle. Er nannte es Shirley's Locks. Geschrieben war es genauso wie ein Brief, der 1974 gefunden wurde. Er hatte darin die Morde gestanden. Der nächste Brief von ihm war auch wieder einem seiner Opfer gewidmet und nannte sich Oh Death to Nancy. Dann war es 7 Jahre ruhig um den BTK-Killer. Inzwischen weiß man rückblickend, dass er selbst eine Familie hatte und sein Sohn inzwischen alt genug war, um Boy Scout, also sowas wie Pfadfinder, zu werden. Es war nun 1985, der Mörder zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt und in der Kirche sehr aktiv. Außerdem war er der Leiter der Pfadfindergruppe. Am 26. April suchte er sich dann sein nächstes Opfer, gerade während eines Treffens der Pfadfinder. Er sagte, er hätte Kopfschmerzen und müsse zu einer Apotheke. Dann ging er zu seinem Auto, das in der Nähe einer Bowlingbahn stand. Er ging rein, kaufte sich ein Bier, trank es aber nicht, sondern spuckte es wieder aus und verteilte es auf seiner Kleidung. Dann rief er sich ein Taxi und tat so, als sei er betrunken. Er ließ sich zur Park City fahren. In dem Block wohnte er und auch sein nächstes Opfer. Er sah, dass bei Marine Hatch ihr Auto vor der Tür stand und dachte deswegen, dass sie zu Hause sei. War sie aber nicht. Er schnitt die Telefonleitung durch, brach durch die Hintertür ins Haus ein und versteckte sich im Schlafzimmer. Dann kam Marine nach Hause, allerdings nicht allein, sondern mit einem Mann. Der Mörder versteckte sich dann im Kleiderschrank und wartete so lange, bis der Mann ging und sie sich schlafen legte. Dann gegen 1 Uhr morgens kam er aus dem Schrank raus, machte das Licht an, sprang auf sein Opfer und würgte Marine zu Tode. Dann nahm er die Leiche, packte sie in den Kofferraum ihres Autos und fuhr zur Kirche. Er war selbst oft dort und war ein geschätztes Mitglied der Kirchengemeinde, deswegen hatte er auch einen Schlüssel. Er nahm die Leiche der Frau, ging in den Keller der Kirche und machte Fotos von ihr. Dann packte er sie wieder in den Kofferraum und warf sie auf dem Weg nach Hause einfach an der Straße irgendwo raus. Marine Hatch starb am 27. April 1985. Sie war 53 Jahre alt und Witwe. Etwas mehr als ein Jahr danach ging der Mörder im September 1986 am Haus von Vicky Wiegerly vorbei. Sie war damals 28 Jahre alt und spielte gerade Klavier. Damit bekam sie die Aufmerksamkeit von ihm. Am 16. September um 10 Uhr morgens ging er dann zu ihrem Haus, verkleidet als Telefontechniker. Er klopfte an die Tür und sie ließ ihn rein. Er reparierte aber nicht das Telefon, sondern schnitt wieder die Leitung durch. Dann sagte er ihr, dass er sie jetzt fesseln würde. Er bedrohte sie und zwang sie, ins Schlafzimmer zu gehen. Aber sie wehrte sich, kämpfte und kratzte ihn. Er griff sich ein Seil und gewann den Kampf, indem er sie würgte. Dann machte er Fotos von der Leiche und nahm sich das Auto seines Opfers. Nur kurze Zeit später sah Bill, der Ehemann von Vicky, sein eigenes Auto auf der Straße fahren mit einem unbekannten Fahrer. Als er nach Hause kam, sah er seinen 2-jährigen Sohn alleine im Wohnzimmer. Seine Frau fand er auf dem Boden im Schlafzimmer. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, aber sie verstarb wenige Stunden später. Zur selben Zeit parkte der Mörder das Auto von Vicky nur wenige Straßen von dem Haus entfernt. Dann ging er selbst nach Hause, wechselte seine Kleidung und kam wieder davon. Wieder 5 Jahre später suchte er sich das nächste Opfer und ganz bewusst wieder eine ältere Frau. Nur 1,5 Meilen von ihm entfernt lebte Dolores Davis. Sie war 62 Jahre alt und lebte allein. Der BTK-Killer nahm sich vor, dass dies nun sein letztes Opfer werden sollte. Es war nun der 19. Januar 1991. Er war gerade wieder mit den Pfadfindern unterwegs und dachte sich eine Ausrede aus, warum er von dem Treffen verschwinden musste. Er fuhr mit seinem Auto zum Haus seiner Eltern, wechselte seine Kleidung, weil er vorher im Pfadfinder-Outfit war, und fuhr dann zu seiner Kirche. Da ließ er sein Auto stehen und ging weiter zum Haus von Dolores Davis. Er schaute von außen in die Fenster und wartete, bis sie eingeschlafen war. Dann hat er die Hintertür aus Glas mit einem Zementblock eingeschlagen. Dolores wurde wach und sah nach, was passiert war. Der Mörder tischte ihr die übliche Lüge auf und erzählte, dass er Geld, Essen und ein Auto brauche und er sie jetzt fesseln würde. Er brachte die Frau ins Schlafzimmer, fesselte und erwürgte sie. Dann packte er sie in den Kofferraum ihres Autos und fuhr zu einem See in der Nähe und versteckte sie unter ein paar Bäumen. Dann fuhr er das Auto zum Haus von Dolores zurück, wischte alle Fingerabdrücke weg und ging zur Kirche. Da nahm er sein eigenes Auto und fuhr wieder zu dem See. Dann packte er die Leiche in sein Auto und legte sie unter einer Brücke ab. Danach wechselte er wieder die Kleidung und fuhr zurück zu dem Camp der Pfadfinder. Am Abend danach fuhr er nochmal zu der Leiche, um Fotos davon zu machen. Dann wurde es still um den BTK-Killer. Mehr als 10 Jahre hat niemand etwas von ihm gehört und es gab auch keinen weiteren Mord. Dann im Januar 2004 war sein erster Mord an der Familie Otero 30 Jahre her. 30 Jahre wurde er nicht gefasst. Das Jubiläum war der Grund für die Zeitung Wichita Eagle, einen Bericht über die Verbrechen und den BTK zu schreiben. Auch ein Buch über den Killer kam raus. Das machte den BTK-Killer wütend, da andere versuchten, seine Story zu erzählen und das wollte er nicht. Deswegen passierte das, was ich zu Beginn dieser Folge erzählt habe. Er schrieb am 17. März 2004 einen Brief an die Zeitung und das FBI und packte Beweise dazu, dass er der BTK-Killer sei. Es waren Fotos von Vicky Wiggerly und ihr Führerschein. Im Mai 2004 schickte er noch ein Rätsel an einen TV-Sender. Und damit nicht genug. Einen Monat später gab es wieder Post. Ein Paket lag mitten in der Stadt von Wichita und darin eine Beschreibung des ersten Mordes 1974 und eine Zeichnung von einem toten, hängenden Körper. Rund 2 Wochen später wurde das nächste Paket in der öffentlichen Bibliothek der Stadt gefunden. Und so ging es eine ganze Weile weiter. Insgesamt gab es 11 Pakete, 11 Stück über ungefähr ein Jahr verteilt. Im Februar 2005 schickte er dann in dem 11. Paket eine Floppy-Disk zu einem Fernsehsender. Die Disk wurde von der Polizei untersucht und darauf fanden sie ein gelöschtes Word-Dokument, das ein Dennis bearbeitet hatte. Die Software war auf die evangelisch-lutherische Kirche registriert. Und in der örtlichen Kirche fanden sie auch einen Dennis und das Auto dieses Mannes war auf mehreren Aufnahmen von Sicherheitskameras. Dieser Mann hatte eine Tochter und ihre DNA war in einer Krankenakte. Sie verglichen die DNA und dann stand es fest. Der Mann muss es sein. Nach 30 Jahren hatte die Polizei den BTK-Killer gefunden. Es war der Vater des Mädchens und er heißt Dennis Rader. Am 25. Februar 2005 umstellte das YPD das Auto von Rader, als er gerade eine Mittagspause von der Arbeit machte. Sie führten ihn zum Polizeiwagen, legten ihm Handschellen an und damit war er gefasst. Er wurde sofort verhaftet und in einen Verhörraum gebracht. Es dauerte auch gar nicht so lange, da fing er an zu reden. Er legte ein Geständnis ab mit allen Details. Das dauerte 30 Stunden. Der BTK-Killer war stolz auf seine Morde und genoss die Aufmerksamkeit der Beamten und der Öffentlichkeit. Erst am nächsten Tag realisierte er, dass die Polizei nicht auf seiner Seite war. In seinem Haus wurden zahlreiche Beweise gefunden. Die Originale der Briefe, die er über die Jahre geschrieben hatte, Fotos, Führerscheine der Opfer und ausgeschnittene Zeitungsartikel. Seine Familie und seine Freunde hatten nichts geahnt. Sie hätten nie gedacht, dass er der BTK-Killer sein könnte. Seine Frau beantragte eine Blitzscheidung nach der Verhaftung und seinem Geständnis. Dennis Rader sieht tatsächlich aus wie ein ganz normaler Mann. Er hat eine Halbglatze, schwarz-grauminierte Haare, einen Bart rund um den Mund und trug eine Brille. Vor Gericht trug er dazu einen dunklen Anzug und eine Krawatte. Dennis Rader wuchs zusammen mit drei Brüdern in Wichita auf. 1945 wurde er geboren, also war er 2005 bei seiner Verhaftung 60 Jahre alt. Er ging auf die High School und anschließend zur Wichita State University. Von 1966 bis 1970 arbeitete er als Mechaniker in der US Air Force. Währenddessen wurde er sogar in Südkorea, der Türkei, Griechenland und Japan eingesetzt. Dann kam er wieder zurück nach Wichita und ging wieder zur Universität und machte 1979 seinen Abschluss in der Justizverwaltung. Zu dieser Zeit hatte er seine ersten Morde schon begangen, denn das war ja 1974 und 1977. Von 1970 bis 1973 arbeitete er als Monteur bei der Coleman Company, einer Firma für Campingausrüstung. Und da lernte er auch zwei seiner ersten Opfer kennen. Danach arbeitete er in einer Firma für Haustechnik. Dadurch bekam er dann sehr leicht Zugang zu den Häusern. Und durch die Angst wegen des BTK-Killers hatte die Firma sehr viele Aufträge. 1976 zog er dann nach Park City, ungefähr 11 Kilometer entfernt von Wichita. 1989 half er bei einer Volkszählung. Ab 1990 arbeitete er für die Stadt Park City und insgesamt war er über 30 Jahre Mitglied in der evangelischen Kirche in Amerika und sogar gewählter Vorsteher. Jetzt, 2005, konnte auch endlich geklärt werden, was es mit der Nachricht ganz am Anfang der Folge auf sich hatte. Das war ja ein Jahr vorher die Nachricht an die Tageszeitung Wichita Eagle, als er sich nicht BTK direkt, sondern Bill Thomas Killman nannte. In dem Brief gab es eine Nachricht, bestehend aus Großbuchstaben und Zahlen. Im Verhör sagte Rader dann, dass es ein Code der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg war. Das Codewort, um den Code zu lösen, war PJ Piano. Also PJ steht für Projekt. Er nannte seine Opfer nämlich Projekte. Allerdings konnte das FBI dann den Code immer noch nicht entschlüsseln. Erst 2012 wurde das Rätsel gelöst, als eine handschriftliche Notiz gefunden wurde, denn das Passwort war gar nicht PJ Piano, sondern nur Piano. Außerdem machte auch der BTK-Killer bei der Umwandlung in den Code Fehler. Eigentlich sollte die Botschaft lauten: PJ Piano, let Betty know. Das war allerdings auch genau das, was der BTK-Killer als Lösung angab. Die Polizei wollte es nur bestätigen, weil Mörder und Menschen allgemein ja auch mal lügen können. Insgesamt war die Botschaft jetzt aber auch nicht mehr relevant für den Fall, denn es war ja nur ein weiteres Rätsel, um ihn zu schnappen, und gestanden hatte er jetzt ja schon. Am 27. Juli 2005 begann der Prozess. Es ging um alle 10 Mordfälle und Rader bekannte sich in allen Punkten schuldig. Die Familienangehörigen der Opfer bekamen bei dem Prozess die Möglichkeit zu sprechen und erzählten davon, wie es sei, ihre liebsten Menschen nicht mehr sehen zu können. Danach hatte der BTK-Killer die Möglichkeit, ein abschließendes Statement abzugeben, eigentlich um sich zum Beispiel zu entschuldigen oder überhaupt Reue zu zeigen. Aber er nutzte das Statement, um 20 bis 30 Minuten über sich selbst zu sprechen. Es tat ihm offensichtlich nicht leid und er genoss die Aufmerksamkeit vor Gericht und vor allem auch von der Presse, die natürlich ausgiebig über den Fall und den Prozess berichtete. Am 18. August 2005 wurde er schuldig gesprochen. Direkt einen Tag später ging er ins Gefängnis in Kansas. Dort wird er wohl auch nie wieder rauskommen, denn theoretisch müsste er für die 10 Morde bis 21.080 einsitzen. Er durfte auch keine Gegenstände mit ins Gefängnis nehmen, damit er sich nicht an die Morde und dadurch an seine Fantasien erinnern kann. Der BTK-Killer gilt als Lustkiller. Es ging ihm bei seinen Morden um Brutalität, sexuelle Befriedigung und Kontrolle. Es ist üblich, dass diese Mörder über einen längeren Zeitraum morden und sehr organisiert sind. Auch der BTK wusste viel über seine Opfer, hat sie bewusst ausgewählt und gestalkt. Als Trophäen nahm er oft die Führerscheine mit, was in den USA als ID gilt, also sowas wie der Perso. Und auch Kleidung der Opfer, die ja überwiegend Frauen waren, hat er mitgenommen. Er trug diese später, um sich selbst wie eines seiner Opfer zu fühlen. Seine Opfer selbst bezeichnete er als Projekte. Ausschnitte des Prozesses mit Originalaufnahmen und Aussagen des BTK-Killers sind übrigens auch auf YouTube zu finden. Da wird dann nochmal deutlich, wie emotionslos er über seine Taten sprechen kann. Der BTK hatte keine auffällige Kindheit oder traumatische Erlebnisse. Viele Medien beschreiben ihn als Psychopath und dass Teile seines Gehirns nicht so funktionieren wie bei anderen Menschen. Er gilt als Narzisst, der die Aufmerksamkeit der Medien liebte. Deswegen habe ich hier am Anfang auch gar nicht seinen echten Namen erwähnt und wollte da auch keine Aufmerksamkeit drauf legen, sondern eher die Geschichte der Opfer erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, welche Art von True Crime Stories ihr gerne hört.